Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Hier ist der Obi-Wan. Auf zum Cottbuser Stammtisch. Heute mal ohne Palk und das nicht ohne Grund, denn unser Palk, der hat diesen Stammtisch ausgerichtet unter dem Motto Weidmanns Heil. Es ist der 12. Cottbuser Stammtisch. Der Stammtisch in Cottbus findet immer unter einem anderen Motto statt. Ja, ein Förster ist geladen. Der wird uns ein bisschen was darüber erzählen, wie der Wald funktioniert, was wir zu beachten haben, was auch im Allgemeinen Muggels zu beachten haben, wie wir Wege und Flur benutzen, was Flora und Fauna betrifft, welche Tiere sich rumtreiben, auch dass es sonderartige neue Tiere bei uns hier gibt. Der Förster hat das hier schön an der Beamerleinwand uns gezeigt und wir haben einfach mal das Zoom aufgestellt und dem Förster gelauscht und ihr hört euch das jetzt einfach mal an.
So, jetzt kommen wir dann zum eigentlichen Höhepunkt des Abends. Ich würde mal den Herrn Kral bitten, kurz mit nach vorne zu kommen. Und da wir das alle nicht so gut kennen, würde ich das Mikrofon mal kurz übergeben, damit Herr Kral sich das vorstellen kann. Ja, und dann im weiteren Verlauf die eine oder andere Frage in den Raum rufen und wir versuchen gemeinsam zu antworten, beziehungsweise er hat ja so eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht, dass wir damit anfangen, ja, nach der Vorstellung und dann mal gucken, wie sich das entwickelt.
Nun, dann begrüße ich alle recht herzlich. Guten Abend. Mein Name ist Martin Kahl, ich bin Revierförster vom Revier Burg. Ich bin heute in Vertretung für den Herrn Müller hier, der eigentlich den Abend gestalten wollte. Also Geocaching findet ja auch oftmals im Wald statt, deswegen macht es vielleicht Sinn, dass wir uns mal austauschen, was sie dort machen, was es für Probleme vielleicht gibt. Und ja, wie gesagt, die Forstverwaltung ist eine Landesverwaltung vom Land Brandenburg. Das ist aufgeteilt im Land Brandenburg und 30 Hoheitsoberförstereien, also im Spree-Neiße-Kreis sieht man hier vielleicht dick eingerahmt die Karte. Das ist die Oberförsterei Cottbus, das ist also der nördliche Teil, eingeteilt in 6 Reviere. Das Revier Cottbus in der Stadtgrenze von Cottbus auch, dann links daneben das Revier Burg, das wäre also mein Zuständigkeitsbereich, wenn dort irgendwie was stattfindet, könnte man sich dort vielleicht austauschen. Dann gibt es nördlich davon dann das Revier Reitz, das reicht in die Liebe Rose Heide hinein, ebenso wie Pinnow und ganz im Osten dann Revier Gruben und Revier Lindschwalde. Mein Kollege Herr Müller hatte eine kleine PowerPoint mir mitgegeben, die würde ich gerne mal vorstellen. Im Vorfeld habe ich ja per E-Mail ein paar Fragen bekommen, was Sie so, zwei, drei Sachen, die Sie so vielleicht bewegen bei Ihrem Hobby. Und da würde ich das vielleicht mal kurz hier vorstellen. Genau, in Deutschland ist alles geregelt, so natürlich auch im Wald. Wir haben also in Brandenburg ein Landeswaldgesetz von 1998 überarbeitet im Jahr 2004. Da ist also alles ganz genau geregelt, wann es sich überhaupt erstmal grundsätzlich um Wald handelt. Das ist also jede mit Forstbäumen gestockte Fläche. Das ist dann entsprechend nach Landeswaldgesetz. Wald sollte natürlich auch eine bestimmte Mindestgröße haben. Und Wald hat natürlich eine spezifische Tier- und Pflanzenwelt, bedingt ein eigenes Waldklima. Bei uns in der Region ist natürlich die Hauptbaumart die Kiefer, das haben Sie auch mitbekommen. Im Spreewaldteil sieht das ein bisschen anders aus, da haben wir viel Laubwald, Erlenwald und so weiter und so fort. Der Wald ist relativ gut erschlossen mit Waldwegen, die werden Sie ja wahrscheinlich auch noch benutzen. Dann ist im Waldgesetz natürlich auch geregelt, was man im Wald alles darf und was man nicht darf. Zum Beispiel darf man nicht mit dem Auto durch den Wald fahren, das ist nämlich verboten. Sie können aber, es sei denn, Sie haben dort zu tun als Waldbesitzer oder als Jäger oder Förster und so weiter und so fort, dann können Sie das natürlich machen. Ansonsten ist es eigentlich grundsätzlich verboten, mit dem Auto durch den Wald zu fahren. Die Wege dürfen aber trotzdem von Ihnen benutzt werden, zum Beispiel mit dem Fahrrad, mit dem Pferd. Der Kutsche, ich weiß ja nicht, welche Fortbewegungsmittel alles benutzt werden. Aber das meiste, wie ich das gerade beim Gespräch mitbekommen habe, erfolgt ja zu Fuß. Und da gibt es, die kommen ja nicht in die Konflikte, also zu Fuß kann natürlich jeder den Wald betreten, auch zu jeder Jahreszeit und zu jeder Tageszeit. Im Sommer haben wir vielleicht die Besonderheit, dass wir dort die erhöhte Waldbrandgefahr haben. Wir haben nämlich Waldbrandgefahrenstufen von 1 bis 5. Die schließt allerdings trotzdem nicht das Betreten des Waldes aus, sondern bei 4 und 5 kann es sein, dass dort angeordnet wird, generelles Betretungsverbot, das wird aber dann eigentlich in Zeit und Amtsblatt dann bekannt gegeben. Aber ansonsten, wenn Sie sich ganz normal im Wald bewegen, dort kein Feuer machen, dort nicht rauchen und so weiter, das ist eigentlich kein Problem, kann Sie jederzeit dort zu Fuß durch den Wald marschieren. Vielleicht noch kurz ein paar Zahlen zum Wald in Deutschland. Also bundesweit 11 Millionen Hektar Wald, also ein Drittel Deutschland ist mit Wald bedeckt. Wir haben dort auch regelmäßig Waldinventuren, eine Landeswaldinventur, eine Bundeswaldinventur. Dort gibt es also ein bestimmtes Raster, 4x4 oder 2x2 Kilometer, wird dort im Prinzip dann an dem Punkt jeweils alles aufgenommen und wird dann hochgerechnet. Somit ergibt sich dann noch eine bestimmte Holzmenge, die Baumarktzusammensetzung, Altersstrukturen, Größen der Waldflächen. So, im Land Brandenburg haben wir dann 1,1 Millionen Hektar Wald, also 37% der Landeswald. Der Landesfläche ist mit Wald bedeckt, also über dem Schnitt natürlich. Rund 10% der Waldfläche befindet sich in Brandenburg. Ich komme dann auch nochmal zur Eigentumsartenverteilung. Es ist also so, dass wir ein Viertel des Waldes als Staatswald bezeichnen. Das also gehört also dem Land Brandenburg und der Rest gehört dann anderen Eigentumsarten. Da kommen wir noch kurz dazu später. Sie sehen also die 100.000 Waldbesitzer. Wir sitzen in Brandenburg irgendwo eine Parzelle Wald oder auch mehr. Kommen wir vielleicht noch kurz dazu. In Brandenburg ist es so, dass die Hauptbaumart hier die Kiefer ist, 77%. Sonstiges Nadelholz, das wären dann also Lärchen, Fichten, Douglasien und sonst irgendwas, Tannen, spielt nicht so die große Rolle mit 4%. 5% Eiche, da sind wir natürlich als Forstverwaltung bestrebt, diesen Anteil Laubholz, besonders Eiche, zu erhöhen. Es gibt da ein sogenanntes Waldumbauprogramm, haben Sie sicherlich im Wald auch schon gesehen, dass dort der Oberstand der Kiefer aufgelichtet wird und da wird dort Eiche drunter gepflanzt. Das Ganze wird dann, um die Aufforstung vor Wildverbiss zu schützen, eingezäunt. Diese Flächen dürfen natürlich dann auch nicht betreten werden, sondern da muss man dann halt um den Zaun rummarschieren. Das ist also das Ziel, diese Einzäunung, den Laubholz Anteil in Brandenburg zu erhöhen. Kurz zu den Eigentumsarten habe ich kurz erwähnt. Also 25% sind im Eigentum des Landes Brandenburg. Wir haben hier in der Gegend einen größeren Landeswaldanteil. Das wäre zum Beispiel die komplette Lieberose Heide. Die befindet sich zum größten Teil im Eigentum des Landes Brandenburg. Wenn dort also was stattfinden soll, wären dann die Staatswaldförster auch die Ansprechpartner, dass man dort verschiedene Dinge vereinbaren kann. Ansonsten haben wir, wie gesagt, alles Privateigentum, müsste man eigentlich dann immer jeweils mit dem Eigentümer klären, was dort gemacht wird und ob das okay ist.
Wo kriegt man denn raus, wo der Eigentümer ist?
Dafür sind wir da, ach so, die Oberwaldförster. Rufen Sie dann an und sagen, Sie haben dort und dort das vor, was können wir dort machen und dann gucken wir mal, wer der Eigentümer ist und dann kann man dort sicherlich den Kontakt herstellen, das ist möglich. Der Wald hat also mehrere Funktionen. Das ist die Nutzfunktion, die Schutzfunktion und die Erholungsfunktion. Also der größte Teil des Waldes in Brandenburg wird also ganz normal bewirtschaftet. Das heißt, dient also zur Holzproduktion. Der wird dann regelmäßig durchforstet. Also alle 8 bis 10 Jahre findet eine Durchforstung statt. Das wird mittlerweile mit Maschinen gemacht, aus Kostengründen und aus ergonomischen Gründen. Die sogenannten Harvester marschieren dann dort durch den Wald und ernten die angezeichneten Bäume. Die Harvester fahren auch nicht kreuz und quer durch den Wald, sondern dort ist alle 20 Meter eine Schneise genau gekennzeichnet. Und nur auf dieser Schneise dürfen die Maschinen dann auch fahren, um dort Schäden, besonders am Boden, abzuwenden. So, die nächste Einnahmequelle im Staatswald ist die Jagd. Wir haben also sehr hohe Wildbestände, dort wird gejagt, das Wild wird verkauft, das bringt dann auch nochmal. So, als nächstes wäre die Schutzfunktion. Wir haben Bodenschutzwald, wir haben Naturschutzgebiete. Für Klimaschutz ist der Wald natürlich unheimlich wichtig. auch für Trinkwassergebiete und so weiter und so fort, also hat eine bestimmte Schutzfunktion. Naturschutzgebiete sind, wie hier auf dem Schild zu sehen, dann auch ausgewiesen. Also wenn dort irgendwas stattfinden sollte, da muss man natürlich dann auch besonders vorsichtig sein. Teilweise ist es dann auch nicht möglich, dort vielleicht im Naturschutzgebiet irgendwelche Aktivitäten zu betreiben. Da sollte man das vielleicht dann außerhalb verweisen. So, dann Erholungsfunktion. Wie gesagt, jeder kann den Wald nutzen zur Erholung, ob er jetzt ein Wanderer ist, ob er ein Radfahrer ist, ob er joggen möchte, ob er Pilze sammeln will oder auch Geocaching betreiben will. Das ist natürlich, wenn das die Erholung ist, natürlich auf jeden Fall im Rahmen des Gesetzes möglich und ja, eigentlich auch erwünscht, wenn das dann auch bleibt. So, da habe ich ja gesagt, das ist in Brandenburg alles geregelt. Es gibt also ein Landeswaldgesetz, dort ist also ganz genau beschrieben, was man darf und was man nicht darf, was eine Ordnungswidrigkeit darstellt und so weiter und so fort. Was hier bei uns in der Gegend ein großes Problem ist, ist einfach auch mal die Vermüllung. Also jeder schmeißt seine Gartenabfälle in den Wald, was nicht gestattet ist. Der Nächste kommt hin, der schmeißt dort seine Schwärme in den Wald. Und unter anderem ist das für uns so ein großer Kostenfaktor und unsere Aufgabe, dort den Müll natürlich wieder einzusammeln, weil er kann natürlich nicht dort liegen, das ist ja klar. Wäre schon sehr sinnvoll, wenn dort Aktivitäten im Wald betrieben werden, oder generell, dass man seinen Müll mitnimmt und nicht im Wald lässt. Eigentlich aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit, aber ja, gut, bei einigen anscheinend aber auch noch nicht angekommen. So, das Sammeln von Pilzen ist erlaubt. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, also Rauchen und Feuer machen im Wald ist nicht gestattet, es sei denn, es gibt dort eigens dafür vorgesehene Feuerstätten, dann kann man das dann auch machen. Es gibt ja auch zum Teil Schutzhütten, die kann man dann nutzen oder wie gesagt, wenn ausgewiesene Feuerstellen sind. Ja, ansonsten weiß jeder, wie trocken das im Sommer im Wald ist, also das sollte man dann tunlichst unterlassen, dort irgendwelche Feueraktivitäten zu starten und dann vielleicht den ganzen Wald noch anzuzünden. Das nächste Thema, Hunde im Wald. Heutzutage hat man nicht nur einen Hund, sondern man hat ja auch meistens mehrere Hunde und dann werden die in der Regel auch nicht angeleint, sondern man lässt die frei laufen. Das ist natürlich besonders für die Fauna, also für die im Wald lebenden Tiere, irgendwo jedes Mal eine große Stresssituation, wenn dort eben so eine ganze Herde Hunde ankommt und dort kreuz und quer durch den Wald rennt. Deswegen gibt es per Gesetz eine Regel, dass der Hund im Wald angeleint wird. Werden muss, dann kann er gerne mitgeführt werden. Aber eben frei rumlaufen lassen, ist eigentlich nicht gestattet. So, dann habe ich ja vorhin schon gesagt, also das Reiten im Wald ist erlaubt, aber nur auf Wegen, also nicht kreuz und quer durch den Bestand. Und das Befahren des Waldes mit Motorfahrzeugen, sprich Motorrad und Auto, ist nicht gestattet. Es sei denn, man hat dort eine Genehmigung vom Eigentümer, weil man eben dort eine bestimmte Sache zu erledigen hat. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn jetzt dort die Stromtrasse erneuert wird, dort muss eben mit schwerer Technik im Wald gefahren werden, dann wird das eigentlich alles per Genehmigung vorher geregelt mit dem Eigentümer und mit der Forstverwaltung und dann ist das auch okay. So, sportliche Aktivitäten kann jeder im Wald individuell gerne betreiben, wie er das möchte. Bei größeren organisierten Veranstaltungen macht es schon Sinn, dort mit dem entsprechenden Revierförster Kontakt aufzunehmen und gegebenenfalls mit dem Eigentümer das abzustimmen. Das wäre sicherlich sehr sinnvoll und auch ratsam, denn wenn dann sowas stattfindet, keiner weiß was davon, weiß jeder selber, dann gibt es hinterher dann immer irgendwie Ärger und Stress. Und um das zu vermeiden, sollte man das vielleicht vorher mal vernünftig klären. Aber wie gesagt, jeder individuell ist kein Problem, aber eben bei großen Massenveranstaltungen, wenn da vielleicht auch noch mehr Autos in den Wald fahren, dann sollte man das vorher kennen.
Gibt es in Ihrem Einzugsbereich Erfahrungen mit Mountainbikern oder sowas? Nee, also man weiß ja immer wieder, dass irgendwelche Routen angelegt werden im Wald und die dann im Prinzip so stark frequentiert werden, dass der Wald dann wirklich ordentlich ernsthafte Schäden davon trägt.
Ja, nee, haben wir eigentlich eher selten. Ja, nee. Wir haben eigentlich ja auch ein paar Hügel im Wald, zum Beispiel in Striese, den Marienberg oder ein Hähnchen hat irgendwelche Berge, dort wird dann illegal Motocross gefahren. Das ist immer schwer, die Burschen zu greifen, da nehmen wir uns dann meistens die Hilfe der Polizei. als Verstärkung, dann versuchen wir die dann auch zu kriegen und dort irgendwo einen zu bieten, weil das kann sich jeder vorstellen, wenn ich dort mit so einem Motocross-Motorrad dort kreuzen werde durch die Bestände, dann haben wir riesen Schaden am Waldboden und die Tiere werden dann völlig aufgeschreckt, also muss absolut nicht sein. So, kommen wir zu den anderen Sachen, die mal angesprochen wurden oder per Fehl gesagt wurden. Zecken. Die Zeit geht jetzt schon wieder los. 94% ihres Lebens verbringt die Zecke mit Warten, bis dann vielleicht irgendwann jemand genau an dieser Stelle dort vorbeiläuft. Und dann kann ich mich dort an das Opfer krallen und ja, mich dort dann festsetzen. Und das
Zeckenschutz.
Also Zeckenschutzimpfung macht sicherlich Sinn, aber die größere Gefahr ist eigentlich eher so in Süddeutschland und in Sachsen. Aber trotzdem, wenn man natürlich im Wald unterwegs war, macht es vielleicht Sinn, dann abends mal zu gucken, ist irgendwo am Bein oder irgendwo eine Zecke, dann sofort entfernen. Und dann ist das meistens eigentlich auch okay. Wenn ich jetzt einen Zeckenstich habe und merke, die Einstichstelle wird dann groß und rot, dann macht es sicherlich Sinn, sofort zum Arzt zu gehen und das abklären zu lassen. Notfalls auch eine Impfung sich dann abzuholen. Okay, hier sind dann nochmal diese Gebiete, die besonders gefährdet sind. Das ist hauptsächlich Bayern, Baden-Württemberg, also Süddeutschland, aber auch Gebiete dort in Sachsen. Dort sollte man also besonders vorsichtig sein. Also in Brandenburg ist es eigentlich eher relativ ungefährlich, sage ich mal. Aber was nicht heißt, dass dort da nicht die Gefahr auch besteht. Das nächste Thema, Fuchsbandwurm. Ist eigentlich auch in unserer Gegend eher nicht ganz so gefährdet, sondern auch wieder Süddeutschland, wie man dort an der Brauntage sieht. Was aber nicht heißt, dass es hier ausgeschlossen ist. Und ist eine ganz gefährliche Sache, also wo das dann mal vorkommt, also das kann dann wirklich ganz böse enden. Fuchsbandwurm deshalb, weil der Hauptüberträger eigentlich der Fuchs ist und dort im Fuchskot quasi dort dann der Erreger aufgenommen werden kann, zum Beispiel beim Pilzesammeln oder beim Bärensammeln oder so weiter. Also sollte man dann immer kräftig abwaschen und überlegen, was man dort vielleicht zu sich nimmt. Also große Gefahr. Dann noch vielleicht nochmal ein Thema Fledermäuse. Wurde auch angefragt, ob dort bei uns Höhlen bestehen und ob man die betreten kann. Grundsätzlich ja, aber sind dann eher bei uns eher selten, die Höhlen. Im Gegenteil, eigentlich viel zu wenig Höhlen für unsere Fledermäuse, deswegen werden auch hier, so wie unten links, dann solche sogenannten Fledermauskästen aufgehangen. Das ist im Prinzip so ein Kasten, der komplett zu ist, nur unten so eine Öffnung hat, wo die Fledermaus ranfliegen kann und dann dort reinkrabbelt, um dort dann die Ruhephase zu verstehen. So, die bekanntesten Fledermäuse sind hier rechts nochmal aufgezählt. Mopsfledermaus, großes Mausohr, großer und kleiner Abendsegler, das sind so die typischen Fledermäuse für unsere Region. Also wenn da zum Beispiel jetzt ein großer Höhlenbaum besteht, muss man vielleicht als Geocacher mal gucken, ob man dort jetzt die Dose, glaube ich, oder die Büchse dort reinlegt. Ob da vielleicht irgendwelche Bewohner drin sind, wenn das wäre schön, wenn man das vorher vielleicht abklären könnte. Wenn man merkt, da drinnen nistet irgendein Tier, ein Vogel oder ein Fledermaus, dann wäre es sicherlich sinnvoll, dass das dann natürlich nicht dort reinzulegen, sondern sich vielleicht einen anderen Platz zu suchen. Thema Wolf. Der Wolf ist natürlich bei uns angekommen. Ich habe selber im Revier auch schon öfter einen einzelnen Wolf gesehen. Das ist also auch gar nicht mehr so selten. Im Normalfall sind die total scheu und hauen auch sofort ab. Also, ich weiß nicht, von Ihnen haben vielleicht auch einige schon eine Begegnung mit dem Wolf gehabt, denke ich mal. Bei uns gibt es Wölfe in der Lieberose Heide, sind dauerhaft, glaube ich, 8 bis 10 Stück beheimatet. Die wird auch Nachwuchs bekommen werden, denke ich mal. Ansonsten in der Spreeau habe ich schon mal einen Wolf gesehen, im Bereich Kriechow, Eichow, dort marschiert man einzelner Wolf rum. Dort unten Richtung Wilmersdorf zum Beispiel, da gibt es auch Wölfe. Also das ist gar nicht so selten, dass man da mal eine Begegnung zum Wolf hat. Sollte man aber keine Angst haben. Ich denke, normalerweise ist der Wolf sehr scheu, bekommt uns eher mit als wir ihn und ist dann auch verschwunden. Aber ja, so eine Begegnung ist durchaus mal möglich. Der Wolf, den gab es ja eigentlich in Deutschland schon immer, der ist 150 Jahren ja durch Landwirte und durch die Jäger ausgerottet worden, ist jetzt durch den Schutz in Russland und in Polen aus dem Osten im Prinzip wieder eingewandert und wird wahrscheinlich hier auch wieder heimisch werden. Also wir müssen mit dem Wolf jetzt einfach leben. Also es kann passieren, dass man mal einen Wolf begegnet. Es wird ein normales Waldtier werden, wie der Fuchs und andere. Das ist dann eben so. Okay, das war's. Neben dem Wolf gibt es natürlich auch noch andere schöne Tiere, aufgenommen im Januar 2013 in Kolpitz. Auch der Elch ist wieder da. Aber ich wundere, wenn mal ein großes Tier vor Ihnen steht, dass es dann nicht irgendwie eine Eingebung, sondern es kann passieren, einzelne Elche marschieren bei uns rum. Kommt vor, in der Lieberose Heide gibt es Elche und wie gesagt, im Raum Kolpitz, Grieche oder Skopach zum Beispiel marschieren. Alles klar. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank erstmal für die ausführlichen, für die ausführlichen Informationen, die wir bisher erhalten haben. Jetzt gibt es natürlich noch so ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Ne? Ja. Ne? Andreas?
Mich würde noch mal eine Sache interessieren, und zwar nachts jagen. Und dann gibt es die Cache-Ort Nachtcache. Ja, so ein Nachtcache-Stellen mit Reflektoren und sowas, ja, wo man also nachts mit Taschenlampen durch den Wald gehen muss. Wenn man dort Wege benutzt, ganz normale Waldwege, gibt es denn da irgendwelche Einschränkungen, dass man dann sagt, okay, wenn nachts hinter du geht gleich nicht mehr, aber wenn ich normale Waldwege benutze, brauche ich Taschenlampe, da kann ich doch angehen. Ja. Auch wenn ich den Jäger störe, wenn ich auf dem normalen Weg bin. Und?
Ja, auch wenn sie auf nicht normalen Weg sind, sie können, also ich hatte es ja gesagt, es gibt generelles Betretungsgebot oder die Erlaubnis generell oder Erlaubnis, den Wald zu betreten. Also es gibt da keine Einschränkung. Sie können ganz normal jeden Tag den Wald betreten. Es macht natürlich Sinn, wenn Sie vornehmlich die Wege benutzen. Und gut, in der Abenddämmerung ist es halt so, dass dann auch der Jäger irgendwo beim Ansitz ist.
Nachts jetzt mehr.
Und nachts ist eigentlich die Jagd verboten, außer auf Schwarzwild. Da wird natürlich auch nachts bejagt. Nachts kann der Jäger aber auch nur jagen, wenn er was sieht. Das heißt also, bei Vollmond ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der Jäger dort aktiv ist. Ansonsten, wenn Sie dort im Stockdunkeln mit der Taschenlampe rummarschieren, ist es nicht verboten.
Ja. Also machst du einen Kalender und auch so Termine zum Nein, weil ich habe das schon mal erlebt gehabt, dass da dann eben gesagt hat, dass er, sagen wir mal, dass er den Unwursch war, weil er handheblich mit den Tieren vertrieben hat. Ich war normal auf dem Weg, mit Fahrrad in dem Fall unterwegs und das fand ich, sagen wir mal, irgendwie nicht ganz in Ordnung. Wir hatten nicht auf meine Frage geantwortet. Ja, also deswegen habe ich jetzt dann auch gefragt gehabt, weil theoretisch war ein normales Weg unterwegs.
Und der war nicht so falsch. Genau, das ist ein Konfliktpotenzial. Also wenn dort ein Jäger natürlich auf dem Hochstand sitzt, ist er sicherlich nicht begeistert, wenn statt der Wildschweine oder den Wehen und den Wildschweine aus der Dickung kommt. Aber grundsätzlich ist es nicht verboten.
Ja. Wie erkennt man die Grenze zwischen Waldweg und Straße? Es gibt ja schöne Waldwege, die sind asphaltiert. Dürfen wir dort langfahren? Oder muss der Weg jetzt reiner Waldboden sein? Oder kann er gepflastert sein? Ist in jedem Fall ein Schild ein Hindernis? Sicherlich ja. Auch wenn kein Schild steht und trotzdem Waldweg ist. Waldweg ist in jedem Fall verboten. Was ist ein Waldweg? Von der Definition. Ja. Weg in der Rose Heide gibt es so schöne Wege,
ein Weg zwischen Bäumen.
Fahren, es gibt genau. Platz, es steht kein Schild, könnte man reinfahren. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist ein Waldweg grundsätzlich verboten zu befahren.
Ja, genau.
Gibt es noch eine allgemeine Regel, die wir jetzt anwenden könnten?
Ja, das Problem ist natürlich, wann erkenne ich den Waldweg, dass es ein Waldweg ist. Also die normale asphaltierte Ortsverbindungsstraße ist eine öffentliche Straße, das ist klar. Auch der Radweg ist eine öffentliche Straße, aber wieder nur für Radfahrer zugelassen. Das ist also auch eine öffentliche Straße. Der Waldweg ist im Prinzip wirklich ein nicht öffentlicher Weg, der durch den Wald führt. was soll ich Ihnen jetzt anders antworten? Es ist auch grundsätzlich nicht mehr üblich, dass jeder Waldweg jetzt mit irgendwelchen Verbotsschildern ausgewiesen wird, weil die Erfahrung haben wir gemacht, ja, das ist einfach mal ein Kostenfaktor, der nicht getragen werden kann, die Schilder werden zerstört und das sind ja tausende und abertausende Schilder, das geht nicht. Also, wie gesagt, eine öffentliche Straße ist ein Ortsverbindungsweg, das ist eine öffentliche Straße und ein Waldweg, der wirklich jetzt nur in den Wald hineinführt, sage ich mal. Das müsste man vielleicht eigentlich erkennen, dass das dann ein Waldweg ist. Richtig gesagt, in Lieber-Rose-Heide sind jetzt sehr viele Waldwege auch ausgebaut worden, eben damit er forstlich genutzt werden kann, damit man da auch mit dem LKW mal langfahren kann. Das ist aber trotzdem dennoch ein Waldweg.
Ja, nächster. Andreas Hammer nochmal, ja. Und zwar, das Problem, und zwar, es gibt ja Wörter, wenn man diskutiert, manchmal muss man ja was am Rahmen festlegen. Ja, und jetzt habe ich erst vor kurzem jetzt gelesen, dass es ein Trugschritt ist zu denken, ich rede nicht von einer halben Meter Schraube, sondern mit so einer 10 cm Schraube, zum Beispiel ein selbstgebautes Dunkelhäuschen, am Baum zu befestigen, einzuschrauben. So, weil, ich frage deshalb, weil letztlich, ganz ehrlich, ich bin nur das Wort, da war ein Naturschutzschild am Baum angeschraubt. Und ich habe mal im Urlaub eins gesehen, das war schon so eingewachsen im Baum, das Naturschutzschild. Das war ja an sich auch schon wieder ein besonderer Augenweide, aber es war voll angeschafft. So, wir bei uns wird jetzt eben doch orientiert, dass die Strafbänder festzumachen nach oben und so weiter. Aber das ist eben manchmal die ganz so stabile wie zwei Schrauben, die einfach heißen. Das würde mich mal interessieren, den hat es auch mal von der Ordnung her. Der Punkt wäre.
Also wir als Forstverwaltung, wir schrauben gar keine Schilder an irgendwelche Bäume, sondern wenn dort Schilder aufgestellt werden, gibt es immer einen Ast. So, aber natürlich ein Vogelhäuschen muss irgendwo an den Baum genagelt werden. Dort versuchen wir natürlich, dort lange Nägel zu nehmen und das auch nicht so dicht an den Baum anzunageln, sondern dass auch noch Bewegung ist, weil der Baum bewegt sich im Wind, der Baum wächst und da macht es Sinn, dort so einen bestimmten Abstand zu halten. Also Schrauben drehen wir auch nicht in den Wald, in den Baum rein, weil dort größere Verletzungen auftreten könnten, sondern wenn, dann einen ganz normalen dünnen Nagel. Und auch nicht Kupfer, wenn es geht. Ja. Also Schrauben würde ich nicht für gut halten, sondern vielleicht ein normaler Nagel. Aber das muss müsste vorher mit dem Eigentümer abgeklärt werden.
Nee, das war ein bisschen mal so, wir hätten das mal ein. Am Urwald hier, am Grundstückpark dort, die Naturschutzschild ist, genagelt am Baum, an der Schandale.
Ja, sollte eigentlich nicht sein.
Naja, es ist, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen, die Frage, ob der Baum an dieser Schraube eingeht oder nicht, ist, glaube ich, schwierig. Es ist einfach, der Baum gehört jemand. Deswegen muss halt die Abklärung mit demjenigen geschehen, dem der Baum gehört. Wenn du Hausbesitzer bist, ich schmiere dir eine Parole an dein Haus mit Graffiti-Farbe, wird dein Haus sicherlich zusammenfallen. Aber du wirst sicherlich ein wenig darüber sein, würde ich mal behaupten.
Nein, mir geht es jetzt nochmal, weil gerade jetzt vor kurzem da auch ein bisschen Zeit entstanden, dass das Trugschluss ist, anzunehmen, dass ein Schrauber oder ein Nagel im Baum in irgendeiner Weise beschädigt. Es stand zur Zeit und man sagt sich nur in der Heu und jetzt bietet
sich da an. Das sollte man irgendwo vermeiden müssen.
Ja, klar. Aber ein Nagel könnte man theoretisch mal unterstützen.
Wenn du mal gefragt hast.
Gut. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt
Ja, das ist das Problem, dass der Baum immer noch jemand gehört. Ja.
Das würde ich ja nie machen, aber was kostet das, wenn man einen Wald mit dem Auto erwischt wird?
Das nächste.
Ab 30 Euro aufwärts. Also 30 Euro Strafe, Ordnungsgeld. Und natürlich, wenn ich dann erschwert, kommt hinzu, wenn dann natürlich Warnstufe 4 oder 5 ist, dann wird es besonders teuer.
Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was Interessantes lernen können und auch alle schön zugehört. Das nächste Mal gibt's wieder uns beide, Palk und mich. Bis dahin, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Over and out.